ARD.
SWR Kultur. Forum. Intervallfasten, moderner Hype oder gesunde Ernährungsstrategie? Ich bin Sabine Schütze. Beim Intervallfasten wechseln Esspausen und Essphasen einander ab. Dieses Prinzip des intermittierenden Fastens wird seit ein paar Jahren in den sozialen Netzwerken gehypt und auch in Zeitschriften besonders häufig angepriesen. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Menschen dafür interessieren, und zwar nicht nur jetzt während der typischen Fastenzeit bis Ostern. Intervallfasten ist das ganze Jahr über in. Schließlich sollen beim Essen in Intervallen nicht nur die Pfunde purzeln, es soll außerdem gesund sein und uns älter werden lassen. Doch was ist dran am Hype ums Intervallfasten und wie funktioniert es im Alltag? Darüber diskutieren hier im Forum mit mir Andrea Chiappa, Fastentrainer und Vorstandsmitglied der Deutschen Fastenakademie, Dr. Stefan Kabisch, Arzt an der Medizinischen Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin der Charité in Berlin und Professor Dr. Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde am Emanuel-Krankenhaus ebenfalls in Berlin. Herr Michalsen, was hat Ihr erstes Intervallfasten gebracht oder ausgelöst?
Mein persönliches Intervallfasten.
Genau das.
Das war natürlich sehr von Neugier getrieben. Ich würde mal sagen, es hat mir subjektiv gut getan. Was ich am spannendsten und auch heute noch vielleicht am wichtigsten beim Intervallfasten finde, ist, dass man wieder unterscheiden lernt, wann man wirklich Hunger hat und wann man vielleicht nur aus Routine oder aus einem leichten Appetit heraus was isst. Das hat mir persönlich das Intervallfasten gebracht.
Herr Kabisch, haben Sie das Intervallfasten schon mal ausprobiert?
Nein, ich habe das noch nie ausprobiert. Dafür esse ich, glaube ich, viel zu gern. Es wird bestimmt mal Krankheitsphasen gegeben haben, wo ich einfach nichts gegessen habe. Da habe ich mich rundum nicht wohl gefühlt. Aber bewusst habe ich noch nie Mahlzeitenpausen eingelegt, die größer sind als normalerweise.
Und Herr Chiappa, als Fastentrainer leiten Sie ja Menschen beim Heilfasten klassischerweise an. Wie stehen Sie eigentlich zum Thema Intervallfasten?
Also das Thema Intervallfasten ist in der Fastenszene ein sehr altes Thema. Und auch wenn ich von zu Hause aus als Ernährungstherapeut und ja, Fastenleiter DFA Langzeitfastengruppen leite, also von einer Woche bis zu 10 Tagen, schließen wir das Intervallfasten gerne auch im Anschluss an. Mhm. Und entsprechend habe ich auch meine persönlichen Erfahrungen gesammelt oder praktiziere das auch dauerhaft. In jungen Jahren war das für mich kein Thema, aber jetzt bin ich über 50 und ich merke, dass die Überernährung mir nicht gut tut und das ist so mein Weg des Essens und Trinkens.
Also beides geht, sowohl das Heilfasten als auch das Intervallfasten.
Ja, also es ergänzt sich ideal und meiner Meinung nach ist, wenn man vorneweg eine Fastenwoche vorschaltet, um dann mit einer Intervallfastenmethode es zu probieren, ideal aus diversen Gründen, die wir vielleicht später noch besprechen können.
Ja, dann fangen wir gleich erstmal zumindest beim Fasten an. Was genau, Herr Chiappa, verstehen Sie denn unter dem klassischen Fasten, dem Heilfasten?
Ja, also es gibt eine Definition der Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung. Das ist der zeitlich begrenzte, bewusste Verzicht auf feste Nahrung bei maximal 500 Kalorien, mindestens ungefähr 200, 250 Kalorien. Es ist eine niederkalorische Trinkkur, die aber immer begleitet wird von einem ja, sehr komplexen Programm, damit es dem Fastenden sehr gut geht und auch viel gelernt. Ne? Denn das große Ziel ist, ja, durch Schulung und Erfahrung und Reflexion den Lebensstil zu überdenken, zu überblicken und vielleicht auch einen neuen Weg dann einzugehen.
Unterdrückt man den Hunger lediglich oder versucht man mit dem Hunger umzugehen?
Es ist interessant, dass wer noch nie gefastet hat, der kennt nur den Hunger im Alltag, ne? Diesen quälenden Hunger. Und viele Menschen essen ja schon, bevor dieser kleine Hunger kommt. Ne? So wie die Angst vor der Angst sozusagen. So wird quasi schon prophylaktisch gegessen. Und damit wird dann das Hungergespenst indirekt genährt, sage ich mal. Mhm. Ne? Nach 2 bis 3 Fastentagen, wenn man es richtig macht, auch mit der richtigen Einstellung, dann verschwindet dieser Hungervorhang. Ja, und man tritt dann ein in eine ja, Fastenwelt, würde ich mal sagen, wo andere Regeln herrschen. Und da hat man keinen richtigen starken Hunger mehr. Gelegentlich Gelüste, Appetit, ganz klar. Man träumt vielleicht auch mal von einer Currywurst und tauscht gerne Rezepte aus, aber so diesen richtigen biologischen Hunger nicht. Und das ist auch Stoffwechsel begründet.
Rezepte austauschen während des Fastens, das stelle ich mir wirklich anstrengend vor, muss ich dazu sagen. Aber kommen wir nochmal zur Fastenzeit. Wir haben ja im Moment die christliche Fastenzeit, ne, zwischen Aschermittwoch und Ostern. Ist es so, dass die Menschen, wenn sie Fastenwochen oder eine Fastenzeit mit Ihnen machen, Herr Kiapper, dass sie das tatsächlich in dieser Zeit bevorzugt nutzen oder ist es unabhängig davon?
Also früher gab es zwei große Saisonzeiten, wo dann in den Kurhäusern und Kliniken viel gefastet wurde oder auch zu Hause. Das ist ganz klar jetzt in der Vorosterzeit, ne, die 7 Wochen Fastenzeit und auch im Herbst. Auch weil der Frühling und der Herbst sich für Wanderungen hervorragend eignen. Ne? Also das spielt, glaube ich, noch mit hinein.
Also es muss nicht unbedingt die jetzige christliche Fastenzeit
sein. Nein.
Das würde ich sagen, spiegelt genau das wider, was eine Umfrage vor 2 Jahren tatsächlich erbracht hat, die gezeigt hat, dass fast 80% der befragten Menschen angegeben haben, die Fastenzeit bis Ostern überhaupt nicht als solche nutzen zu wollen. Und dennoch liegt aber das Fasten an sich ja ganz offenbar absolut im Trend, denn mehr als 60% der Befragten wiederum sagten, dass sie schon mal gefastet hätten. Also Fasten an sich ist in die Tendenz seit etwa 10 Jahren auch deutlich steigend. Mhm. Können Sie sich diese Diskrepanz erklären, warum es gar nicht das christliche Fasten sein muss?
Also ich denke, dass der Überfluss der Zeit, äußere Reizüberflutungen, auch in Form eben von Medien oder Nahrung, einen natürlichen Gegenimpuls, ein Bedürfnis freisetzen nach Ruhe, innere Einkehr, Abstand halten. Und das kann dann im Bereich von Medienfasten gehen oder Alkoholfasten oder Autofasten. Also prüfen, überblicken, was brauche ich denn wirklich im Alltag? Oder das sind so, glaube ich, die Hauptgründe.
Herr Michalsen, wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie im Berufsleben viel mit dem klassischen Fasten zu tun?
Ja, sehr viel. Also ich leite ja eine Klinik für Naturerkunde, innere Medizin. Und Herr Kiapper hat es ja schon erwähnt, es ist ja auch eine therapeutische Methode als Ergänzung, als Add-on. Es ist jetzt nicht, dass wir die Krankheiten nur damit behandeln, aber dann schon bei den großen Volkserkrankungen. Und insofern überschaue ich, ja, wenn ich das jetzt, glaube ich, mal so rückrechne, die letzten 10 Jahre sind das sicherlich 10.000 fastende Patientinnen und Patienten, die ich da gesehen habe.
Das heißt, Sie nutzen das Fasten also tatsächlich zum Heilen?
Ja, absolut. Also wir schätzen das Heilfasten aufgrund der Schnelligkeit. Nicht alle haben einen Erfolg, aber doch sehr viele bei Rheuma-Beschwerden oder Bluthochdruck oder Blutzuckereinstellung oder Fettleber. Bei der Ernährungsumstellung ist es ja so, die fällt uns allen ein bisschen schwer und es ist auch ein Geduldsspiel. Alle Menschen wollen sich gesund ernähren, aber wir wissen, dass das nicht so einfach ist. Und es dauert manchmal Wochen bis Monate, bis man einen Effekt sieht. Und das Schöne beim Heilfasten ist, dass sie eigentlich spätestens am 3. oder 4. Tag eine Sichtbarkeit haben und fördert auch sehr die Motivation für einen selber zu sagen, ich kann doch was bewirken.
Was meinen Sie mit der Sichtbarkeit?
Naja, ganz konkret, wenn jetzt ein erhöhter Blutdruck vorliegt, dann fällt der so um 20 Punkte systolisch, also beim ersten Wert. Mhm. Oder wenn wir jetzt entzündliche Laborwerte beim Rheuma haben, dann normalisieren die sich oder reduzieren sich sehr, sehr wesentlich am 3., 4. Tag. Und das beeindruckt dann natürlich auch die Erkrankten, ne? weil man, das kennen wir ja sonst nicht. Man denkt immer, wir haben gute Medikamente und da kennt man das, aber man kennt es nicht von Ernährungsintervention.
Herr Kabisch, wie schätzen Sie das Fasten als Heilmethode ein?
Ich betrachte das sehr wissenschaftlich, nicht mit persönlicher Erfahrung, auch nicht mit Patienten, die davon viel berichten, sondern ich bin eben ein reiner Forscher, der klinisch forscht, der nicht den regulären Patientenbetrieb hat, sondern Studien durchführt mit Probanden. Und in den vergangenen Jahren war das Fasten bei uns überhaupt nicht Thema. Wir arbeiten letztlich mit sehr ähnlichen Patienten wie auch Herr Michalsen und Herr Kiapper. Viele Menschen mit Übergewicht, mit Typ-2-Diabetes oder einer Diabetes-Vorstufe, die durchaus mit den gleichen Anliegen zu uns kommen, die aber eben nicht klassisch ärztlich behandelt werden, sondern in Studien eingeschlossen werden. Und dort nutzen wir auch hypokalorische Konzepte. Wir geben den Leuten durchaus weniger zu essen, wenn sie übergewichtig sind. Aber wir machen das nicht im Rahmen von Fastenkonzepten, bislang jedenfalls. Jetzt aktuell haben wir eine multizentrische Studie, wo das Intervallfasten tatsächlich gegen eine normale kalorische Restriktion getestet wird. Die Studie läuft noch, da suchen wir auch noch Menschen mit Typ-2-Diabetes. Aber in den 10 Jahren davor hat klassisches Fasten bei uns keine Rolle gespielt.
Aber Sie sagten eben noch nicht. Das heißt, Sie ziehen es in Betracht?
Bis zu der aktuell laufenden Studie war das Fasten, wie gesagt, überhaupt nicht relevant. Jetzt haben wir diese Studie, die derzeit bei uns läuft. Wir planen auch noch weitere, einfach weil es ein wissenschaftliches Thema ist, was man beleuchten sollte, wo man genau gucken sollte, wie groß ist der Effekt und ist es wirklich ein guter Effekt. Deswegen halte ich es für eine interessante Ernährungsform, um sie wissenschaftlich zu untersuchen. Ich habe aber noch nicht den Eindruck, dass es eine ist, die man klinisch empfehlen kann.
Warum nicht?
Weil einerseits die Datengrundlage für die vermuteten guten Effekte noch nicht ausreicht, um wirklich diese guten Effekte eindeutig zu belegen. Und andererseits gibt es Studien, die zumindest gewisse Warnhinweise aufleuchten lassen, sodass es durchaus möglich ist, dass dieses Intervallfasten einfach gar nicht gut ist, sondern möglicherweise sogar Schäden hervorruft.
Da werden wir dann gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen können. Jetzt würde es mich erstmal interessieren, warum Intervallfasten, weil wir haben ja bis jetzt hauptsächlich auch vom Fasten gesprochen, warum Intervallfasten gerade so hypt. Herr Chiappa, haben Sie eine Idee?
Ja, ich habe einen Kollegen, der nennt das Intervallfasten auch das periodische Mini-Fasten für alle. Ne? Mhm. Und das ist ja interessant, dass viele Menschen sagen, oh, Fastenkur, das traue ich mir nicht zu, ne, weil sie dann vielleicht Angst vor dem Hunger haben. Oder. Aber so ein Mini-Fasten, ja, so ein tägliches Mini-Fasten oder einen Tag in der Woche, das trauen sich dann doch sehr viel mehr Menschen zu. Und es gibt auch diejenigen, die schon immer Intervallfasten gemacht haben, es aber noch nie so genannt haben. Ne? Also es gibt Menschen, die nur einmal am Tag essen oder zweimal am Tag essen oder vielleicht Senioren, Hochbetagte, die auch vielleicht die Abendmahlzeit weglassen, weil sie merken, es überfordert ihr Verdauungssystem. Aber es wurde noch nie als Dinner-Canceling oder Intervallfasten so tituliert.
Herr Michalsen, haben Sie noch was dazu zu fügen?
Ja, doch. Ich betrachte die Dinge auch so ein bisschen immer aus der historisch-wissenschaftlichen Perspektive. Und ich glaube, beim Intervallfasten ist es so, dass das eigentlich dann wissenschaftlich so ganz aktiv beforscht wurde, als überhaupt das Thema der Chronobiologie, des Biorhythmus sehr stark in der Wissenschaft aufkam, auch Nobelpreis dafür vergeben wurde. Also Rhythmen sind ein ganz großer Bestandteil unseres gesamten Lebens, Tag, Nacht. Es macht einen Unterschied, zu welcher Uhrzeit man Medikamente einnimmt. Der Schlaf ist von enormer Bedeutung. Und diesem Kontext hat das Intervallfasten auf einmal eine ganz andere Aufladung von der Bedeutung her bekommen, weil ich glaube, bei aller, sagen wir mal, Skepsis, die man auch immer hat, steht, glaube ich, außer Frage, dass der Rhythmus ein ganz großer Bestandteil der Frage ist, ob wir gesund bleiben oder nicht. Wenn wir, wissen wir aus der Schichtarbeit und solchen Dingen, also da ist überhaupt gar kein Zweifel. Ne? Dann kam das Intervallfasten und jetzt sind wir sozusagen im Level 2. Jetzt ist halt die Frage, aber wie beeinflussen wir diesen Rhythmus denn idealerweise, dass wir in einem guten Biorhythmus leben und der ist auf jeden Fall gesund dann.
Gut, das gucken wir uns jetzt an, wie gesund der dann tatsächlich ist, dieser Biorhythmus, den uns das Intervallfasten vielleicht mit vorgibt. Herr Chiappa, zu Ihnen ganz kurz, ist das Intervallfasten mehr als nur eine Abnehmdiät?
Ja, es ist ein Essen nach der inneren Uhr, so wie Professor Michalsen das gerade angesprochen hat. Mhm. Und das muss jetzt auch, denke ich, jetzt auch nicht immer jeden Tag so sein. Also man kann es auch ein Stück weit intuitiv behandeln. Beispielsweise, wenn ein Wochenende doch zu üppig ausgefallen ist, dass man dann am nächsten Tag dann wartet, bis dann der körperliche Hunger da ist. Weil das ist dann ein Signal des Verdauungsapparates und des Energiehaushalts, dass der Körper jetzt bereit ist wieder für Nahrungsaufnahme. Ne?
Wie funktioniert das richtige Intervallfasten? Also die meisten Menschen, die es machen, nehmen die 16:8 Methode. Können Sie uns die bitte mal erklären?
16:8 bedeutet, es gibt ein Essfenster von 8 Stunden, wobei man da nicht 8 Stunden lang essen sollte. Das wird manchmal auch falsch verstanden. Also innerhalb des Essfensters gelten ganz klar die Regeln des gesunden Essens und Trinkens, ne? Vollwertigkeit, Essen nach Hungersättigung. Und dann kann man wählen, ob man das Morgenfasten oder das Abendfasten wählt. Das Morgenfasten wäre das Auslassen des Frühstücks, sodass man dann nach der Abendmahlzeit dann erst am nächsten Tag mittags speist. Es müssen jetzt keine 16 Fastenstunden sein, es können auch 14 Fastenstunden sein. Manche profitieren auch von etwas weniger Stunden. Man kann es auch so langsam hochschrauben. Und andere profitieren dann vom Abendfasten, weil ihr Körper vorher schon signalisiert hat, in den Monaten, Jahren vorher, ich habe ja da eigentlich keinen Hunger. Also das Hören auf Hunger und Sättigung kann schon ein Hinweisgeber sein, welche Intervallfastenmethode geeigneter sein könnte. Ist natürlich schwierig, weil durch Stress wird das überlagert, die Sinne, und auch durch zu spätes Essen zum Beispiel. Also wenn man abends sehr spät und üppig isst, hat man vielleicht morgens keinen Hunger. Ja? Also die Konditionierung und das Fehlverhalten des Alltages überlagern eben da dieses, sagen wir so, intuitionsgesteuerte. Und deswegen braucht es Übungsphasen. Mein Appell ist, dass man sich eine Methode entscheidet, diese 3-4 Wochen lang erprobt, reflektiert und dann entscheidet, ob man mit dieser weiterfährt oder eine andere ausprobiert.
Dann sind wir schon bei den anderen Methoden. Herr Michalsen, vielleicht können Sie mir kurz sagen, es gibt ja auch die 5-2-Methode, wie die aussieht.
Ja, das kann ich, glaube ich, schnell abhandeln. Also es gibt die 5-2 und die alternierende Fasten, die 5-2, da fastet man 2 Tage pro Woche. Man darf an diesen Fastentagen 500 bis 600 Kalorien zu sich nehmen. Das ist wie so ein Scheinfasten, was man ja auch heute auch macht beim längeren Fasten. Und beim Alternieren, dann wechselt man das tageweise. Das ist aber letztlich kein großes Thema mehr. Es war so ein Boom, aber es hat sich gezeigt, dass man das langfristig eigentlich nicht aufrecht erhält. Das ist nicht nachhaltig, auch aus sozialen Gründen. Ja, das ist etwas, das kann man auch, Herr Kerper hat es ja gerade schon mal erklärt, diese Möglichkeiten vom täglichen Intervallfasten. Der Punkt ist ja immer, das muss ja sozial kompatibel sein. Und da ist ein enormes Problem beim Intervallfasten, weil wir wissen, dass es eigentlich besser wäre, nicht aufs Frühstück zu verzichten, tendenziell für die meisten. Aber den meisten fällt es sehr schwer, aufs Abendessen zu verzichten. Oder man isst eben nicht um 17 Uhr Abend, weil da sitzt die Familie zusammen oder mit den Kollegen. Also da reiben sich dann die Realität und die Physiologie. Und genauso ist es beim 5-2 passiert. Das ist in der Theorie gut, aber das macht einfach kein Mensch langfristig.
Ja, Herr Kiapa?
Ja, ich würde gerne ergänzen. Es gibt auch die 6-1-Methode. Die ist zwar viel weniger erforscht, aber praktikabler.
Und, ja, stimmt. Ne? Das ist auch eine alte naturerkundliche Praxis. Ein Fastentag war früher dann immer der Freitag, auch aus der christlichen Tradition heraus. Das stimmt. Da habe ich auch viele Patienten, die das durchhalten. Das ist eine wichtige Ergänzung.
Ja, aber ein Tag die Woche, bringt das überhaupt was?
Geht so. Wir haben einmal eine Studie gemacht, da waren die Effekte jetzt nicht so ausufernd. Ich würde aber nochmal das unbedingt betonen, was ja Herr Kiapa auch immer anklingen lässt. Da sehe ich jetzt gar nicht so sehr die Physiologie und die Biologie am Werk, sondern das hat irgendetwas auch eher mit mentalen, mit psychologischen, mit Selbstwirksamkeitseffekten zu tun, mit Regulation. Und da bin ich ganz pragmatisch. Also wenn das jemand gut tut und das gehört zu seiner Lebensordnung, dann ist das doch wunderbar. Dann möchte ich das Thema auch nicht ausreden. Ne? Und dann müssen deswegen auch nicht gleich die Cholesterinwerte fallen oder die Blutdruckwerte.
Bleiben wir jetzt bei der 16-8-Methode, weil ich glaube, das ist nach wie vor die im Prinzip, ja, sagen wir mal, beliebteste Abnehmdiät tatsächlich. 20% der Menschen, die schon mal eine Diät gemacht haben, sagen nämlich genau das, dass sie das eben mit dem Intervallfasten, mit der 16-8-Methode auch getan haben. Herr Kiapa, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, es ist egal, ob ich das Frühstück oder das Abendessen weglasse, oder gibt es bei einer Sache einfach einen Vorzug, weil man sagt, das ist für den, bleiben wir bei der Chronobiologie, ja, besser?
Ja, also die 3 Studien, wo ich das so im Hinterkopf so sehe, die zeigen, dass das Weglassen der Abendmahlzeit für jeden chronobiologischen Typ einen stärkeren Effekt hat, bezogen auf Gewichtsregulation. Und die Gründe liegen einerseits darin, dass die Abendmahlzeit häufig üppiger ist und oft wird abends auch Alkohol getrunken, nicht wahr? Und das Dritte ist, der Zeitpunkt von Abendmahlzeit bis ins Bett zu gehen, da ist ja noch dann die TV-Snack-Zeit, nicht wahr? So, und die fällt ja dann auch weg, nicht wahr? Also es gibt also einen größeren kalorischen Ersparnis beim Abendfasten.
Also wenn man das Abendessen und das Abendsnacken weglässt.
Ja.
Aber Sie sagten ja auch, man muss es ein bisschen ausprobieren. Und Sie sagten vorhin, und das hatte mich erstaunt, man muss auch nicht unbedingt mit den 16 Stunden anfangen oder die unbedingt einhalten. Ja. Wieso werden wir denn jetzt plötzlich so weich und sagen, es geht auch mit 12?
Also ich denke, es ist eine Frage auch der Zielsetzung. Und manche Menschen haben vielleicht Dyspepsien, also Verdauungsstörungen mit Blähungen zum Beispiel. Und dann kann es auch schon helfen, die Zwischenmahlzeiten wegzulassen oder gründlich zu kauen. Oder wenn ich jetzt aus sozialen Gründen beim Abendessen beiwohnen muss, ich aber keinen Hunger habe, dass ich einfach die Hälfte esse oder nur eine ganz leichte Kost, nicht wahr? Mhm. Also etwas angepasst an die persönliches Empfinden gerade. Ne?
Also auf sich selbst hören ist da wichtig.
So, auf sich selbst hören, genau.
Zwei ganz praktische Fragen noch schnell. Der Morgenkaffee, wenn ich aber das Frühstück skippe, also das Frühstück auslasse, darf ich dann den Morgenkaffee, das ist eine Frage, die ich schon ganz oft gestellt bekommen habe, mit einem Schuss Milch trinken oder muss ich den weglassen?
Ja, also ich denke auch hier ist eine Frage so der Zielsetzung und auch der Individualität, von wie viel Kalorien sprechen wir. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, das halte ich in Vorträgen ganz oft, dieses Beispiel. Ein Zuckerwürfel hat ungefähr 12 Kilokalorien. Wenn ich also morgens einen Kaffee trinke mit 12 Kilokalorien, dann werde ich vielleicht einige Minuten später in eine intensive Fettverbrennung kommen, ne, oder in die sogenannte Autophagiebeschleunigung.
Da reden wir gleich noch drüber, genau.
Ne? Also es hatte quasi keine Alltagseffekte, ne? Also es hat keine Relevanz. Ne? Und so ist, denke ich, ist es auch mit der Milch im Kaffee. Wenn es nur ein paar Tropfen sind oder eine ganz kleine Menge sind, dann wird es vermutlich gar keine Rolle spielen. Aber wie das dann individuell wirkt auf den Mensch, das können wir schwer sagen, weil die Antwort des Stoffwechsels auf Nahrungsaufnahme ist individuell sehr verschieden.
Herr Michalsen, stimmen Sie dazu?
Ja, würde ich zustimmen. Das ist ja nicht immer ein 100 oder 0 Prozent. Das sind ja fließende Systeme. Da ist es viel entscheidender, ob ich mich morgens vielleicht noch mit 2000 Schritten bewege, als ob ich jetzt ein Milchschäumchen noch auf dem Espresso habe. Also ich denke, da kann ich vielleicht gerade bei der Gelegenheit auch mal eine praktische Botschaft fallen lassen. Ich befürworte das Intervallfasten, aber man sollte sich nicht stressen damit, weil ich glaube, dann hat man irgendwie auch wieder einen negativen Punkt damit eingesammelt.
Also ist ein Cheat Day pro Woche durchaus drin oder auch zwei oder drei?
Ja, auch da muss man fairerweise, das weiß keiner. Ne? Also wir forschen ja noch, ob das Intervallfasten grundsätzlich gesund und wie es gesund ist. Und diese Detailfragen, da haben sehr, sehr viele Menschen natürlich eine Meinung und tausende Influencer, aber das ist alles natürlich Bauchmeinung, das ist alles nicht erforscht. Ne? Und insofern, ja, zwei Cheaters, wahrscheinlich geht's noch, aber ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Ne?
Intervallfasten muss ich, wenn ich denn darauf setze, ein Leben lang durchhalten. Das ist auch schon wieder ein Schreckgespenst.
Also ich denke, das ist kein Durchhalten, sondern es ist eben eine angepasste Ernährungsweise, eine Periodisierung des Essverhaltens in Korrespondenz zu den Bedürfnissen, ne, die ich aber auch spüren und wahrnehmen und respektieren muss. Also sprich, habe ich nun Hunger oder nicht? Ja, also das ist ein ganz wichtiges Regulativ, denke ich.
Herr Michalsen?
Ich glaube, ich würde es vielleicht gleich wissenschaftlich nochmal bewerten. Ich würde es mal so sagen, letztlich kann man sagen, dass das Intervallfasten, also das Nicht-Snacken, das Nachtfasten verlängern wahrscheinlich evolutionär gesehen der Normalfall ist. Also das, was wir ja jetzt so erleben, die letzten Dekaden, das war ja nicht vorgesehen oder das gab es noch nicht, dass man die ganze Zeit die Verdauungsmaschinerie anschmeißt. Und insofern, wenn Sie so ein bisschen schreckhaft sagen, ja, das muss man ein ganzes Leben lang machen, ich glaube, dass die Sache ist die, man hat ja auch so anthropologische Studien und dann bewundert man Bevölkerungen, vielleicht Indigene oder Native, die immer weniger essen, also Harahachibu auf Okinawa oder sowas. Oder das komplette Gegenstück. In Spanien wird in der Regel erst um 22 Uhr abends gegessen. Das würde diesem völlig zuwiderlaufen, diesen Empfehlungen, dass man früh abends ist. Aber da frühstückt auch keiner groß. Ne? Und genau. Die haben dadurch einfach einen guten Rhythmus und naschen auch nicht viel dazwischen. So kenne ich das auch von meiner italienischen Verwandtschaft. Und ich glaube, letztlich geht es darum, auch so wieder so ein bisschen so einen natürlichen Lebensrhythmus zu finden. Und dann kriegt man auch keine Angstschauer, wenn es dann heißt, das muss man jetzt ein Leben lang machen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es Wie sehen Sie es, Herr Kauisch?
Ist das Snacking der Tod des Stoffwechsels?
Also wir haben ja gerade schon ein bisschen herausgearbeitet, dass Intervallfasten nicht eine eindeutige Sache ist, sondern dass es da viele Nuancen gibt. Und das hört sozusagen bei dem Kaffee morgens oder dem Kaffee nicht morgens gar nicht mal auf. Sondern selbst wenn wir bei 16 zu 8 bleiben, gibt es die Möglichkeit, dass ich das auch ohne Kalorienreduktion mache. Ich kann also die Mahlzeiten einfach genauso groß lassen, genauso viele Mahlzeiten essen, dann werde ich nicht abnehmen. Ich kann 16 zu 8 so machen, dass ich tatsächlich eine Mahlzeit komplett weglasse, dann werde ich abnehmen. Wenn ich die verbliebenen Mahlzeiten wieder größer mache, werde ich nicht abnehmen. Es gibt also da unzählig viele Spielarten. Ich kann das Intervallfasten noch mit einer Veränderung der Nahrungszusammensetzung kombinieren. Ich kann also Intervallfasten und mediterran machen, kann 16 zu 8 und Low Carb machen. Umso schwieriger ist es am Ende herauszufinden, welcher Effekt jetzt wirklich vom Intervallfasten kommt, also von der zeitlichen Beschränkung des Essens. Was der Effekt von der Anzahl der Mahlzeiten, von der Zusammensetzung der Mahlzeiten, von der Größe der Mahlzeiten ist, das alles hat einen separaten Einfluss. Und die Studienlage ist unglaublich heterogen, weil sie all diese verschiedenen Modelle mal getestet hat. Aber wir haben kein wirklich eindeutiges Bild. Das macht es so schwer, das vereinheitlicht, generalisiert für das Intervallfasten zu beurteilen.
Wobei, Herr Kapisch, ich denke, von den Meta-Analysen würde man ja schon sagen, glaube ich, im Durchschnitt essen die Menschen, die Intervallfasten, so am Tag 300 Kalorien weniger, weil sie einfach weniger Zeit haben. Oder sehen Sie es anders?
Die Meta-Analysen sind dafür nicht wirklich gut geeignet, weil es tatsächlich Studien gibt, die spezifisch darauf designt wurden und wo das auch funktioniert hat, dass die Leute kein Gewicht abgenommen haben. Wo man aber zum Beispiel sieht, dass die Leute in der Körperzusammensetzung sich verändert haben. Es gibt ein, zwei Arbeiten, die zeigen, mit oder ohne Gewichtsreduktion verändert sich das Körperfett kaum, aber die Muskelmasse geht runter. Das heißt, man ist auf der Waage am Ende leichter, aber für den Stoffwechsel ist das eher am Ende nachträglich. Deswegen ist es schon mal tricky, das Ganze wirklich am reinen Körpergewicht festzumachen. Da wäre es schon wichtig, dass die Studien wirklich die Körperzusammensetzung angucken und das tun die wenigsten. Und das Problem könnte generell für alle Formen des Intervallfastens gelten. Das könnte möglicherweise auch spezifisch für diejenigen gelten, wo sehr lange Fastenphasen sind, also möglicherweise eher für 20 zu 4 als für 16 zu 8. Das wird damit zusammenhängen, wie proteinreich die Mahlzeiten sind, ob ich zwei Mahlzeiten oder drei Mahlzeiten am Tag habe. Das alles spielt dabei eine Rolle. Und obwohl es so viele Studien gibt, obwohl die diese Vielfalt an Varianten durchaus abdecken, können wir es eigentlich nicht genau einordnen und wissen eigentlich zu keiner dieser Varianten, ob sie jetzt gut oder nicht gut ist.
Also aufs Gefühl verlassen?
Das würde ich an der Stelle nicht tun, sondern ich würde stattdessen ein Ernährungskonzept empfehlen, was all diese Unwägbarkeiten umgeht. Wo wir viel eindeutiger wissen, dass es für uns nachhaltig gesund ist und auch nachhaltig umsetzbar ist.
Welches meinen Sie?
Mediterrane Ernährung wäre mein Favorit. Da wissen wir aus wirklich gut designten und auch wirklich langfristigen Studien, dass Menschen in der Lage sind, das viele Jahre durchzuhalten und dass diese Ernährungsform tatsächlich überlegen ist gegenüber anderen Ernährungsformen, was die Herzgesundheit betrifft, was das Auftreten neuer Diabetesfälle betrifft, was sogar bestimmte Krebserkrankungen, in dem Fall Brustkrebs, betrifft. Da haben wir solche wirklich knallharten Langzeitdaten, die haben wir für das Intervallfasten beim Menschen überhaupt gar nicht.
Aber wir hören doch gerade, wenn es ums Intervallfasten geht, immer wieder, dass es Effekte hat für das Immunsystem und für den Stoffwechsel. Es ist entzündungshemmend, es entlastet, Autophagie kommen wir gleich auch nochmal zu. Da haben wir beim Intervallfasten nichts, was es tatsächlich belegt.
Also Entzündungseffekte werden beim Intervallfasten schon untersucht. Das kann man ja mit relativ kurzen Studien auch schon zeigen, dass innerhalb von 2-3 Wochen sich immunologische Effekte einstellen, dass sich das Cholesterin verändert, dass der Blutzucker sich wandelt. Das sind alles sehr schnell anspringende Parameter. Aber das muss am Ende noch nicht bedeuten, dass ich jetzt 10 Jahre später eher weniger wahrscheinlich einen Herzinfarkt oder weniger wahrscheinlich eine Diabeteserkrankung bekomme. Das muss man tatsächlich über solche Zeiträume ganz konkret testen. Das lässt sich aus diesen Blutwerten nicht unmittelbar ableiten. Und es gibt eben auch für einige dieser Blutwerte ganz gute Daten aus den Intervallfastenstudien, dass diese Blutwerte sich tatsächlich nicht verbessern, sondern tendenziell sogar eher schlechter werden. Gerade für den Blutzucker gibt es eine Reihe von Studien, die das sehen, wo letztlich rauskommt, dass die Leute ihr Gewicht verlieren, aber der Blutzucker bleibt auf der Stelle. Das kann daran liegen, dass die Probanden zu Beginn der Studie schon viel zu gesund waren und sich gar nicht verbessern konnten. Es kann auch daran liegen, dass die Patienten möglicherweise eben einfach mehr Muskelmasse verlieren. Damit geht eher der Körperteil weg, der für das Insulin eine Rezeptorfläche bietet, der also für die Insulinsensitivität mit entscheidend ist.
Richtig.
Wenn ich Muskelmasse abbaue, dann wird das eben letztlich schlechter. Insofern kann man aus diesen Intervallfastenstudien beim Menschen überhaupt nicht ableiten, dass das langfristig für uns günstig ist.
Herr Michalsen?
Es ist natürlich immer die Frage in der Wissenschaft, wann ist die Evidenz genug? Und ich stelle aber auch immer die Frage, ja, woher kommt denn die Evidenz? Die Forschung fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Das ist, und bei der mediterranen Ernährung, da hatten wir das große Glück, dass eine spanische Gruppe viele Millionen Euro bekommen hat, um eine große Studie mit über 6.000 Teilnehmern auf den Weg zu bringen. Also ich muss sagen, ich bin auch ein großer Freund der mediterranen Ernährung, aber es ist letztlich diese eine Studie, auf die die ganze Euphorie basiert. Alles andere ist Epidemiologie, wo man natürlich auch immer sagen kann, ja, liegt es vielleicht auch an der Siesta oder an der Gelassenheit. Und jetzt kann ich es auch nicht ändern, dass auch mir wird die deutsche Forschungsgemeinschaft nicht 10 Millionen geben, um eine 20 Jahre dauernde Studie zum Intervallfasten aufzusetzen. Also Sie merken, ich argumentiere jetzt auch so ein bisschen energischer, weil ich denke, ja, ich verlange auch immer Evidenz, aber man muss am Ende auch fragen, ja, wird es die je geben? Und wer bezahlt diese? Und solange das jetzt nicht der Fall ist, da gucke ich mir halt schon die Daten, die es zu 3 Monaten, zu 6 Monaten, 12 Monaten gibt. Gerade eine Studie erschienen aus Spanien oder Christa Varadi vor einem Jahr. Natürlich sind es keine riesigen Studien, aber die zeigen eben schon, dass man ein bisschen Gewicht abnimmt. Ein bisschen, ne? 3, 4, 5, 6 Kilo, dass man weniger Kalorien isst, dass sich bei den Studien, wo man auch früh isst und eben abends nicht so viel isst, in der Tendenz, ich sage jetzt nicht ganz ausgeprägt, dann auch die Blutzuckerregulation oder der Blutdruck nicht immer, aber in der Tendenz verbessert. Und ich bin dann einfach ganz praktisch, dass ich sage, okay, also da ich weiß, es wird keine Studie mit vieljähriger Dauer in den nächsten 10 Jahren geben, werde ich meinen Patienten jetzt nicht sagen, naja, jetzt warten wir noch mal 10 Jahre und dann weiß ich's. Sondern mir reicht es dann eigentlich, dass ich das, was ich aus den Daten bisher sehe, in der Erfahrung dann als bestätigt beobachte. Das ist Erfahrung, ne? Also das ist auch Wissenschaft, muss man sagen. Es ist das unterste Evidenzlevel, aber so gehe ich da vor, ne? Also das ja.
Dann lassen Sie doch mal die Erfahrungen von Herrn Chiappa zu Wort kommen. Sie haben ja mit Menschen zu tun und haben viel Erfahrung. Was bringt das Intervallfasten den Menschen? Was haben Sie bislang erkennen können da?
Ja, also als Mitarbeiter der Deutschen Fastenakademie habe ich natürlich ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die durch Intervallfasten, durch das Morgenfasten sehr viel abgenommen haben, andere nicht. Ne? Ob jetzt Muskelmasse dabei war oder nicht, das kann ich natürlich nicht überprüfen. Aber sie sind zufrieden, diejenigen, die damit gut fahren, weil sie quasi jetzt einen Freischein haben für die Respektierung ihres Bedürfnisses. Und beim Abendfasten übrigens auch ein verbesserter Schlaf ganz oft beobachtet wird. Auch in Studien wird das so berichtet. Und wenn ich jetzt im Stresssystem bleibe, weil ich vielleicht nur ein halbes Brötchen vorm Computer esse, dann können Nebenwirkungen oder Schaden auch entstehen. Das ist meine Meinung. Also wir müssen, wenn wir vom Intervallfasten sprechen, auch immer auch von der vollwertigen Ernährung auch sprechen.
Also vollwertige Ernährung in dem, was ich zu mir nehme und auch das Umfeld beachten, wie ich es zu mir nehme.
Ja, sehr wichtig. Ne? Und ähnlich beim Abendfasten, da braucht es meiner Meinung nach morgens ein gutes Frühstück.
Es lohnt sich immer, seinen eigenen Biotyp kennenzulernen. Ne? Der kann natürlich korrumpiert sein, also weil man Schicht arbeiten muss oder weil der Rest der Familie irgendwie früh aufsteht oder andersrum. Aber eigentlich, wenn man 2, 3 Wochen im Urlaub ist und sich befreit von Zwängen, dann kriegt eigentlich jeder irgendwie raus, ob er jetzt eine Lerche oder eine Eule ist. Und wenn man Abendtyp ist, dann kann man eben auch nochmal um 19 Uhr oder um 20 Uhr Abend essen. Und eine Lerche sollte möglichst nicht aufs Frühstück verzichten.
Diese Betonung auf die vollwertige Ernährung, die würde ich gerne nochmal aufgreifen, denn das ist eben durchaus etwas, was die Studien sehr wohl berücksichtigen, einige zumindest, die eben vollwertige Ernährung gegen Intervallfasten mit vollwertiger Ernährung vergleichen. Und genau in diesen Studien ist eben das Intervallfasten typischerweise nicht besser. Es ist vielleicht vom Gewicht her gleichwertig, aber gerade da sieht man tendenziell, dass mitunter Entzündungswerte sogar nach oben gehen, dass die Glukose eher nach oben geht, sodass man aus diesen Studien eben gerade nicht ableiten kann, dass Intervallfasten einen Benefit bringt, sondern dass es möglicherweise eher schädlich ist, dass es tatsächlich viel gesünder wäre, einfach nur die vollwertige Ernährung umzusetzen, ob die jetzt mediterran oder fettarm ist, darüber kann man durchaus streiten. Aber genau aus diesen wirklich sehr sauberen Vergleichen sieht man eher, dass das Intervallfasten möglicherweise gar nicht nützlich ist.
Herr Dr. Kabisch, wurde denn bei diesen eben genannten Studie auch der Chronotyp mit berücksichtigt?
Ich vermute, das ist da nicht berücksichtigt worden.
Aber das ist ein Kernproblem.
Aber da es natürlich randomisiert kontrollierte Studien sind, sind die Chronotypen in beiden Gruppen gleich verteilt. Sie haben also in beiden Gruppen gleich viele Eulen, gleich viele Lerchen, gleich viele Raucher, gleich viele Linkshänder, gleich viele Frauen, gleich viele Menschen, die Zunge rollen können. Insofern, all die Störfaktoren, die da irgendwie reinspielen können, die sind zwischen den Gruppen gleich verteilt. Und wenn die Intervallfastengruppe dann schlechter abschneidet, dann schneidet die schlechter ab.
Mhm. Wobei ich jetzt sagen würde, die besten Studien, also klinischen, da schneidet das Intervallfasten nicht schlechter ab. Mhm. Ne? Die Christa Barada, die ich sehr schätze, ich glaube, sie ist derzeit wahrscheinlich die aktivste, die, was die klinische Forschung anbelangt, die hat ja eine sehr kluge Studie mal vor einem Jahr gemacht und die hat sie dann tituliert, indem sie gesagt hat, Intervallfasten versus Kalorienzählen. Das war der Titel der Studie und das ist ein sehr kluger Titel, weil es ist natürlich so, dass das Intervallfasten am Ende nicht viel besser ist als kalorische Restriktion, also als jeden Tag und bei jeder Mahlzeit immer etwas weniger zu essen. Aber ich stimme ihr komplett zu, dass ich sage, genau das schaffen die meisten Menschen nicht. Dieses FDH oder dieses hungrig vom Tisch aufstehen, das ist in der Theorie oder auch in der Studie, wo vielleicht Herr Kabisch und die Study Nurse jede Woche anruft und sagt, jetzt machen Sie das bitte auch. Mhm. Da funktioniert das, aber im reellen Leben funktioniert das nicht. Und insofern ist, glaube ich, über das eine kann man streiten, ob das Intervallfasten einen spezifischen Effekt hat und wie das bei Lerchen und Eulen und chronobiologisch ist. Aber es ist für mich eigentlich eine absolut elegante Art, um einfach weniger zu essen, ohne den ganzen Tag sich mit Kalorienzählen zu quälen. Ja. Und das wird meiner Meinung nach auch in der Presse manchmal völlig falsch. Also die Schlagzeilen damals waren, Intervallfasten ist nicht besser als sich anders zu ernähren oder kalorisch zu ernähren. Und das ist eine Verdrehung, weil genau das andere ist ja gescheitert seit 20 Jahren. Die Menschen essen nicht freiwillig weniger. Das tun sie einfach nicht. Und deswegen möchte ich da die Ehrenrettung fürs Intervallfasten doch hier lautstark formulieren und sagen, das ist eine super Methode, um genau das zu machen, ohne dass man sich die ganze Zeit stresst und sagt, huch, habe ich jetzt schon wieder eine Kartoffel zu viel gegessen.
Ja. Zwei Rückmeldungen dazu. Also der eine Punkt zu der Frage, ob es leichter fällt, Intervallfasten zu machen oder ein alternatives Ernährungsmodell. Das haben auch die randomisiert kontrollierten Studien durchaus betrachtet. Die wenigsten Studien messen so genau, ob die Intervallfasten-Leute sich wirklich an das Intervallfasten halten. Das ist auch schwer zu messen. Man kann das heute mit kontinuierlichen Blutzuckermessgeräten machen, die den ganzen Tag über den Blutzucker aufzeichnen, sodass man wirklich beweisen kann, dass nur in 8 Stunden gegessen wurde und in der restlichen Zeit nicht. Aber bei all den älteren Studien gab es diese Methoden nicht. Das heißt, man ist in der Kontrollgruppe wie in der Intervallfastengruppe darauf angewiesen, dass die Probanden wahrheitsgemäß berichten, was sie tatsächlich gemacht haben. Und der einzige objektive Parameter, um zu messen, ob die Leute da bei dieser Studie dabei bleiben, ist tatsächlich, ob sie dabei bleiben, ob sie diese Studie abschließen. Und dort sieht man im Mittel über alle Studien, dass die Intervallfastengruppen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, die Studie abzubrechen, also gar nicht bis zum Ende zu kommen. Man sieht auch in den Blutanalysen, dass das Hungerhormon, das Ghrelin, in den Intervallfastengruppen viel höher ansteigt als in den Vergleichsgruppen. Was ebenfalls erklärt, dass diese Menschen tatsächlich mehr Hunger haben als die Vergleichsgruppe und damit ein gutes Argument liefern, entweder diese Diät gar nicht weiter durchzuführen oder sie eben sehr halbherzig durchzuführen. Was auch dagegen spricht, das Intervallfasten als irgendein langfristiges Konzept anzuraten.
Naja, wobei diese Studien, die Sie jetzt zitiert haben, glaube ich, das sind die chinesischen. Und die amerikanischen, Courtney Patterson von Varadi, die spanischen, zeigen alle genau das Gegenteil. Ja. Die sagen, da kommt das Intervallfasten gut weg. Und man muss auch wissen, dass die Chinesen sowieso eine andere biorhythmische Art des Essens haben. Die essen sehr, sehr früh zu Abend. Und deswegen war auch bei diesen entscheidenden Studien, die auch gut publiziert wurden, die nicht so ein gutes Bild vom Intervallfasten gab, kam eigentlich heraus, dass der Unterschied zwischen Intervallfasten und normaler Ernährung, der betrug nur 1,5 bis 2 Stunden. Und deswegen würde ich sagen, nee, die Studien, sagen wir mal, der westlichen Welt, die für uns, wir sind eben eher westlich unterwegs in unserer Kultur, da sieht das Bild gut aus fürs Intervallfasten, was die Adhärenz anbelangt. Bei diesen letzten zwei Studien, also Varadi und Spanier, war es besser als in den kalorisch restriktiven Gruppen.
Gut, also ich halte fest, es ist noch eine relativ heterogene Studienlage, ganz offensichtlich, so je nachdem, von welcher Seite man guckt. Aber man kann natürlich durchaus auch sagen, Intervallfasten kann die Möglichkeit bieten, bewusster zu essen. Und ein wesentlicher Punkt, das kam jetzt schon zweimal in der Diskussion vor, das Wort Autophagie. Für viele Leute, die sich des Intervallfastens annehmen, ist das einer der Hauptgründe und ja auch der Grund für die 16 Stunden Essenspausen. Autophagie ist die Zellreinigung, quasi das Zellmüllabfuhrsystem, sagen wir mal. Gibt es hier relevante Studien?
Nee. Das, also, Also die, Entschuldigung, wenn ich jetzt da so reinplatze.
Ich bin auch sehr einverstanden.
Nein, nein, es ist so. Also man weiß natürlich, dass man durch Fasten, also Fasten ist die stärkste Ankurbelung des Autophagieprozesses. Sport macht es auch ein bisschen, einzelne Nahrungsmittel, Schlaf, aber Fasten macht das sehr stark. Das Problem ist aber, ab welchen Stundenzahlen geht das dann los? Ich weiß es nicht. Das heißt, bei der Autophagie kann man schon sagen, wahrscheinlich bei 16:8 könnte es sein, dass in der 15., 16. Stunde die Autophagie angekurbelt ist. Aber sicher ist es nicht. Wenn man sicher die Autophagie für sich nutzen will, dann kommt man ums Heilfasten nicht herum.
Gut, lassen Sie mich bitte noch ganz kurz ein paar Intervallfastenfragen, die immer wieder kommen, loswerden. Und ich bitte um kurze Antworten, wenn es denn möglich ist. Gibt es Menschen, für die Intervallfasten nicht geeignet ist, Herr Kabisch?
Ich würde die Frage rumdrehen. Ich wüsste niemanden, der Intervallfasten machen sollte. Ich sehe die Notwendigkeit nicht. Es gibt überlegene Ernährungsformen, die nachweislich besser sind.
Herr Michalsen?
Schwangere, stillende Kinder, Jugendliche, es gab auch eine experimentelle Studie vor wenigen Wochen aus München, die zeigten, dass es da wirklich auch nicht zu empfehlen ist. Das sagen wir aber auch in der Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung seit Jahrzehnten, dass diese Menschen sollen nicht fasten und dann, also generell nicht fasten. Und wer auch beim Intervallfasten aufpassen sollte, sind Menschen, die unter Beschwerden durch Gallensteine leiden, weil da könnte sich eine Gallenkolik aufbauen.
Herr Chiappa, wie ist es bei Menschen, die, sagen wir mal, hangry werden? Also, wenn sie Hunger haben, sehr ärgerlich, sehr nervig werden und sehr unangenehm werden als Mensch oder auch Menschen, die Kopfschmerzen bekommen, wenn sie eine längere Esspause einlegen. Für die ist dann Intervallfasten und Fasten auch nichts?
Nein, ich denke, die müssen ihren Stoffwechsel trainieren, also im Sinne von Energiestoffwechsel. Sie müssen die Fettverbrennungsfähigkeit erstmal erringen und dann kann eben eine vorgeschaltete Fastenwoche oder so 3-4 Fastentage kann dann die Lösung sein. Oder man muss quasi aus dem Essalltag heraus ins Intervallfasten hinein und ungefähr 7 bis 10 bis 14 Tage in Kauf nehmen, bis eben der Stoffwechsel gut trainiert ist, damit er eben gut vom Zucker in den Fettverbrennungsstoffwechsel umswitchen kann. Wenn das nicht verschwinden sollte, dann ist es die falsche Methode.
Das Fasten hat wirklich, man kann das Fasten trainieren. Also da ist eine ähnliche Grundlage wie bei Sport auch. Das nennt man biologisch die Hormesis. Also je öfters man so einen Stressreiz auf eine Zelle eingibt, desto besser passt sie sich an. Und deswegen ist es auch tatsächlich so, wie Herr Chiappa sagte, das Intervallfasten kann am Anfang vielleicht ein bisschen mühsam sein und es wird dann besser, ne, nach dieser Trainingsphase.
Sollten reifere Menschen anders Intervallfasten als junge?
Wenn ein Mensch anfängt, Muskelmasse und Körpergewicht zu reduzieren, ne, Hochbetagte, vielleicht ab dem Alter von 70, 75, ist natürlich unterschiedlich, dann ist Intervallfasten, glaube ich, nicht mehr gut, ne, weil einfach der Körper nicht mehr die Flexibilität hat des Aufbaus. Ne. Ja, und ansonsten würde ich, wenn das Thema Eiweiß, erhöhter Eiweißbedarf im Alter mit berücksichtigt wird in der Ernährung, ist auch Intervallfasten in Ordnung, weil auch die Verdauungskapazität von Senioren ja nachlässt. Deswegen lässt auch dann der Hunger auch nach und auch der Kalorienbedarf lässt ja auch nach, nicht wahr? Sodass es eben nicht schlimm ist, denke ich, zu warten, beispielsweise am Vormittag, bis dann ein richtig starker Hunger da ist. Und das ist dann das gute Signal dann für eine vollwertige Mahlzeit.
Oder wir gehen einfach in die mediterrane Ernährung, die Herr Kabisch ja schon ein paar Mal angeführt hat. Herr Kabisch, abschließend Ihr Appell zum Thema Intervallfasten oder Fasten allgemein?
Intervallfasten ist eine wunderbare Ernährungsform, die weiter erforscht werden sollte. Aber ich finde, für die klinische Anwendung, für die Empfehlung ist es noch zu früh.
Herr Chiappa, Ihr Tipp als Fastentrainer zum Fasten oder Intervallfasten?
Die Zuhörer, die noch nie gefastet haben, die sollten sich in professionelle Hände begeben beim Erstfasten oder sich ein sehr gutes Grundlagenbuch zulegen, ne? Wie zum Beispiel, ja, es gibt einen Klassiker, ne? Wie Neugeboren durch Fasten zum Beispiel. Aber ansonsten ist es sehr gut und besser in einer Gruppe, professionell geführt durch Fastenleiter, Leiterinnen, weg von zu Hause, vielleicht eben mit einer Urlaubswoche kombiniert, in einer schönen Umgebung, dann lässt es sich viel, viel, viel besser fasten und dann hat man auch tolle, positive Verzichtserfahrungen.
Herr Michalsen, Intervallfasten, Ihr Rat dazu?
Also erstmal das, was Herr Chiappa sagt, das würde ich auch unterstützen und ich würde vielleicht nochmal so zusammenfassen. Für mich ist es sozusagen zurückzukommen auf die biologische Werkseinstellung, auf die evolutionäre Werkseinstellung. Deswegen möchte ich dazu ermutigen. Und ich würde das einfach so als ein Ausprobieren, als auch ein, ist ja auch ein gewisses Abenteuer, ne, das Heilfasten gerade. Also einfach sich selber kennenzulernen und den Weg einmal auszuprobieren, das empfehle ich tatsächlich allen Menschen, außer denen, worüber wir gerade gesprochen haben, die nicht fasten sollten.
Ja, sich auf sich zu besinnen, das kann ja letztendlich nie schaden. Das war das SWR-Forum zum Thema Intervallfasten, moderner Hype oder gesunde Ernährungsstrategie. Es diskutierten der Fastentrainer Andrea Chiappa, der Stoffwechselmediziner Stefan Kabisch und Ernährungsmediziner Andreas Michalsen. Am Mikrofon war Sabine Schütze.